Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 494.
Bayern 2. Das Internet hat den Handel revolutioniert und sich zu einem riesigen weltweiten Marktplatz entwickelt. Auf Knopfdruck ist alles zu haben, ganz bequem vom Sofa aus. Was heißt das aber für den guten alten Wochenmarkt? Hat er ausgedient? Immerhin hat er ein entscheidendes Plus. Frische und Regionalität. Trotzdem tun sich vor allem kleine Gemeinden im Umland schwer, ihren Marktplatz mit Leben zu füllen. Tanja Gronde über den Wochenmarkt im Wandel der Zeit.
Ich bin Andreas Herrmann, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Poing und das ist unser einziger Markt. Das ist in Poing ein bisschen ein Problem, weil es eben keine hundertprozentige alte gewachsene Dorfmitte mehr gibt.
Keine Dorfmitte, kein Zentrum, keine gewachsene Struktur. Stattdessen hat Poing immer wieder Neubausiedlungen geplant und ist so gewachsen. Über sich hinaus, in der Nähe zum Flughafen München, zur Landeshauptstadt und zur Messe. Ein attraktiver Standort. Da soll der neu gestaltete Platz ein Anlaufpunkt sein. Ist nur leider kein gemütlicher. Baustelle noch auf der einen Seite. Bänke wären schon da, aber alles ist halt so neu und ein gewachsener Markt fühlt sich anders an.
Weil es ist einfach irgendwie kein Marktplatz, wo man sagt, lädt ein zum Verweilen. Wir gestalten mal einen Marktplatz, dass er angenommen wird. Klar, man versucht immer wieder was zu machen über die letzten 10 Jahre schon.
Der Platz wird halt nur durch die Menschen zum Platz. Und dann kommen sie doch. Harren aus unter Regenschirmen vor dem Gemüse- und Obststand von Andreas Herrmann. Harren aus für Radiesel und Erdbeeren frisch vom Hof.
Ich kaufe hauptsächlich am Freitag ein für die ganze Woche und ich tue nur loben. Und ich habe immer frische Ware und das ist mir wichtig und ich weiß, wo es kommt. Ja, man kennt die meisten und jeder ist freundlich, also es ist keine Hetzerei und so. Also ich lege ganz großen Wert drauf. Bin ganz traurig, wenn einmal nichts ist.
Bei jedem Wetter? Weil die Waren einfach regional sind, frisch sind, sind leider zu wenig Stände. Es könnte ein bisschen mehr sein. Aber tut sich relativ wenig. Und wir stehen auch geduldig in einer Reihe, einmal eine halbe Stunde. Das macht nichts und automatisch kommst du ins Gespräch.
Mit uns, wenn es zur falschen Zeit unterwegs
ja,
ist.
Ja, 10 Minuten vielleicht, würde ich jetzt sagen, genau. Ich kann einen ganzen Korb voll Gemüse und Obst einkaufen, ohne ein Stück Plastik mitzunehmen. Das ist für mich ja wichtig.
18,20 bitte.
Die Deutsche Marktgilde betreibt Märkte von Bremen bis Ruppolding. Über 30 in Bayern. Eva-Maria Kamrath, zuständig für Oberbayern, hat die Händler für Poing und andere Gemeinden organisiert. Sie ist verantwortlich für Strom, Werbung, Angebot und dass es läuft.
Die Märkte gehen genauso mit der Zeit wie alles andere auch. Wir haben ja im Moment die Probleme mit dem Einzelhandel. Zum einen haben wir die Einkaufszentren, die alle auf die grüne Wiese vor die Stadt gebaut wurden. Damit sind die Stadtzentren leer. Das schadet dem Einzelhandel. Das schadet natürlich auch dem Wochenmarkt. Wochenmärkte sind in der Innenstadt, um den Einzelhandel auch zu stützen, um die Leute in die Stadt zu ziehen. Ja, und so kämpfen wir uns halt durch.
Ein Plus der Wochenmärkte: Lebensmittel will der Mensch noch anfassen, auch wenn Amazon schon regionales Brot per Post bringen kann. Was man isst, will man sehen und riechen. Schmecken und anfassen ist auf dem Markt auch erlaubt, manchmal erwünscht.
Auf dem Markt kann man sich halt mit dem Händler auch unterhalten. Wir haben ganz viele ältere Kunden, älter und alt, die das klassisch seit Kindheit an eben betreiben, auf den Markt einkaufen zu gehen. Man tut sich jetzt ein bisschen schwer mit den ganz Jungen.
Wie bekommt man die Jungen? Denn Marktgefühl kennen die auch. Hinterhofmärkte in der Großstadt, Nachtflohmärkte auf dem Land. Stöbern, anfassen, schauen, Zeit haben.
An sich finde ich so örtliche Märkte schon schön. Also klar, weil es bringt die Leute zusammen und ich finde es einfach nett, also auch einfach mal drüber zu schlendern. Das ist jetzt nicht immer das Günstigste, muss man natürlich sagen. Als junge Familie gibt es sicherlich günstigere Adressen, aber ich finde es trotzdem mal ganz schön, so ab und an mal. Deswegen machen wir es halt nicht wöchentlich, aber so ab und zu mal, ja.
Also regional ist mir schon wichtig.
Bei einer Umfrage kaufen 90% regional ein, aber praktisch heute sind sie dann doch bloß 1%. Da habe ich schon mein Gewissen beruhigt. Den Rest kann ich dann wieder da kaufen, was am billigsten ist.
Ebersberg im Juni. Das Wetter durchwachsen. Und wir erinnern uns, das Wetter macht den Markt. Über 2 Dutzend Menschen schlendern über den kleinen Marienplatz. Schlange stehen bei Konrad Schäfer, obwohl es um die Ecke auch 2 lokale Bäcker gibt. Aber hier eben nur einmal die Woche. Feuerstangerl, Gemüsebrot, Schokobirnenkuchen, Krustis und russisches Weißbrot ohne Hefe und 100% Vollkorn-Tastenbrot. Was hier über die Theke geht, gibt's in keinem Laden zu kaufen. Dafür fährt der Schäfer Konrad aus Straußkirchen bei Straubing jeden Morgen zu den kleinen Bäckereien in seiner Heimat.
Die backen nur für Wochenmärkte. Also das ist nicht so, dass die ja Geschäft haben oder so, sondern die backen nur für uns. Wir haben 3 Leute, die auf Wochenmärkte fahren. Und um 4 Uhr klingelt der Wecker, um 4:45 geht's los. Und in Ebersberg bin ich so ungefähr 7:30.
Seit über 30 Jahren macht er das. Brot aus dem Bayerischen Wald in die Münchner Gegend bringen. Mittwoch Ebersberg, Samstag Moosburg. Ohne Registrierkasse, ohne Waage, gerechnet wird im Kopf, während Konrad die Backwaren ins Papier einschlägt.
Das ist natürlich auch so, dass früher die Kundschaft, da hat man mehr Zeit gehabt. Aber in den letzten Jahren ist so viel mehr geworden, dass man sich einfach nicht mehr so viel Zeit zum Ratschen nehmen kann. Also das heißt, wir stehen mal samstags zu dritt hinterm Stand und hat kaum Zeit, dass man reden kann. Also man muss wirklich arbeiten, dass man fertig wird.
Norbert Boritsch packt gegen 2 Uhr schon zusammen. Fertig für heute. Der Biolandgärtner hat dann schon einen langen Tag hinter sich. Am Abend davor hat er den letzten Salat geerntet. Erntefrisch ist für ihn eine Selbstverpflichtung.
Es gibt wirklich ansonsten keinen Platz, wo man diese Frische herbekommt. Wir verkaufen hauptsächlich eigenen Salat und wir kriegen sehr, sehr oft von den Kunden die Mitteilung, boah, euer Salat hat bis gestern noch gehalten. Und das ist ganz klar, weil unser Salat ganz frisch auf den Markt kommt. Während am Supermarkt oder so dauert es ja eine Zeit lang, bis er vom Erzeuger überhaupt im Laden ist. Für mich persönlich wird der Markt immer Zukunft haben, weil diese Vielfalt findet man eigentlich nur auf dem Markt.
Es ist ganz anders, als wenn man sagt, man geht einfach in den Supermarkt. Also ich finde, es ist ein persönlicheres Einkaufen. Man kennt einfach die Leute hinter den Ständen, weil es eigentlich immer die gleichen sind. Man trifft, finde ich, hier mehr Bekannte, die man so kennt. Also es ist ja familiärer irgendwo einfach. Und was ich sehr positiv finde, ist, dass man hier auch ohne, dass man blöde Blicke bekommt, einfach auch sagen kann, ich habe meine eigene Dose dabei, können Sie es mir da reinpacken. Das finde ich auch sehr positiv am Markt. Was auch der Grund ist, warum ich, also wenn ich frische Sachen brauche, wirklich auf jeden Fall hierher gehe.
Ich finde, es ein wunderbarer Moment, aus einem Platz, der eigentlich als großer Parkplatz dient, einen wunderschön belebten Platz zu machen. Wir haben sehr viel Stammkundschaft. Wenn ich herfahre, fahre ich wirklich wie nach Hause. Ich kaufe bei den Händlern, die da rum sind, beim Buchhändler oder bei den Händlern um den Markt ein. Wir trinken unseren Kaffee im Eiscafé oder in den Cafés, die da drum sind. Wir kennen uns unter uns schon sehr lange und gerade bei uns im Eck ist es manchmal wirklich sehr lustig mit dem Bäcker und mit mir.
Es dauert, bis es richtig gut läuft. Roland Ober hat auch Händlerkollegen kommen und gehen sehen. Ohne Durchhaltevermögen geht nix. Er selbst fährt auf 5 Märkte an 4 Tagen und hat auch noch ein Geschäft in Grafing.
Es gibt genug, die immer wieder auf so ein Pferd aufspringen, das jetzt gut läuft. Und dann, wenn es nicht so läuft, dann springen sie wieder ab. Bei uns gibt's immer und jeden Tag ein neues Abenteuer. Wir müssen immer irgendwas bewältigen, egal ob Wetter ist oder Stromprobleme oder Verkehrsprobleme. Wir müssen uns mit allen möglichen Dingen jeden Tag aufs Neue rumschlagen, beziehungsweise es macht uns einfach auch Spaß.
Vom kleinen Kaufrausch profitieren auch die Händler am Ort selbst. Eisdiele, Cafés, Wirtschaften, eine Modeboutique und ein Buchladen trotzen den Umständen, dass immer mehr Menschen online einkaufen, gerade auf dem Land. Für Buchhändler Sebastian Otter ist der Markt ein Segen.
Aber gerade in der Anfangszeit ist mir aufgefallen, dass viele Leute extra kamen, also dass ich Kunden hatte oder habe aus Zwanerding, Baltham, eben Orte, wo man jetzt normalerweise nicht nach Ebersberg rausfahren würde, sondern wo man eher nach München rein orientiert ist, die kommen zum Teil aber extra für diesen Markt wieder nach Ebersberg raus. Also es ist schon belebend für hier. Ich kenne ein paar ältere Herrschaften, die haben dann am Mittwoch hier ihren kleinen Stammtisch im Café, weil da heute im Ort ein bisschen was los ist. Es ist nicht nur der reine Parkplatzsuchverkehr am Marktplatz da, sondern es ist tatsächlich ein Leben, wo man Leute trifft, Leute, die man kennt. Man kann aber auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Also es belebt einfach das Zentrum und wahrscheinlich ist für die Läden drumherum gut.
Nachdem ich die Eisdiele habe eröffnen sehen, hat praktisch das Herz angefangen zu schlagen, sprich die Stadtmitte. Und da war es einfach vonnöten, auch hier einen Markt zu veranstalten. Ja, und dann haben wir uns durchgeboxt.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ist jetzt etwa 20 Jahre her. Und es ging darum, die Aufenthaltsqualität am Marienplatz, die Attraktivität des Marienplatzes zu erhöhen und zu steigern. Und Kundschaft auch von auswärts zu motivieren, das nach Ebersberg zum Einkaufen, mitten in der Stadt.
Walter Brillmeier war damals erst kurz im Amt als Bürgermeister. Seine Vision, eine funktionierende Ortsmitte. Nun hat Ebersberg einen schönen Platz vor dem mittelalterlichen Rathaus. Marienplatz mit Brunnen und Statue, wie die 40 Kilometer entfernte Landeshauptstadt. Nur kleiner. Und leider hat die Kreisstadt keine Fußgängerzone. Wie in vielen Städten und Gemeinden führt die vielbefahrene Staatsstraße mitten durch den Ort. Eine kleine Straße mit Kurven und Höhenunterschied. Zwei Laster kommen nicht überall aneinander vorbei in der Kreisstadt Ebersberg. Die Straße ist auch der Grund, weshalb das Einkaufen nicht gemütlich ist. Zwar wird einmal pro Woche aus dem Marienplatz tatsächlich ein Platz und kein Parkplatz, aber der Verkehr ruckelt trotzdem vorbei.
Der Verkehr müsste raus.
Schön wäre es natürlich, wenn man sagt, man hätte einfach einen wirklich autofreien Bereich hier komplett, was auch für sämtliche Cafés, die hier sind, viel angenehmer wäre.
Die Pläne liegen im Schreibtisch. Doch wohin mit dem Verkehr? Ein Einkaufszentrum zieht Menschen in der 12.000-Seelen-Gemeinde, meint Bürgermeister Brillmeier.
Wir haben Gott sei Dank der Versuchung widerstanden, draußen dann den Aldi und den Lidl und den Kaufland und was man alles so kennt, anzusiedeln. Das ist vom Bürger nicht immer verstanden worden in der Zeit, weil die Forderung da war, dass doch in Ebersberg solche Einkaufsmöglichkeiten auch geben müsste. Wir haben das Gott sei Dank lange durchgehalten und haben es geschafft, dass halt mitten in der Stadt jetzt dieses E1, dieses Ebersberger Einkaufszentrum, steht. Wenn Sie ja in viele Gemeinden fahren, da ist ja das so. Da ist draußen dann ein wunderbares Gewerbegebiet und innen drin ist wirklich verödet. Und da stemmen wir uns dagegen.
Wer innerorts Platz fürs Verweilen haben will, muss den Durchfahrenden, also den Autos, den Platz wegnehmen. In München plant die Stadt zu jedem Neubaugebiet einen Markt dazu. Der jüngste hat im April eröffnet, am Schwabinger Tor. Weit im Norden der Leopoldstraße ist ein Gewerbegebiet bebaut worden. Ein 14-stöckiges Hotel steht neben Bürogebäuden und mehrstöckigen Wohnblocks. Zum Freitagsmarkt kommen auch die Nachbarn von der anderen Straßenseite, die seit Jahrzehnten hier wohnen.
Ich arbeite hier im Büro, insofern passt es perfekt. Ich finde es schon was Schönes, also man fühlt sich ein bisschen nicht so nur städtisch, sondern hat auch ein bisschen was Ländliches.
Naja, der Markt ist ja jetzt nicht so hübsch, aber solange die Sachen schmecken, bei dem Griechen kaufe ich dann das griechische Olivenöl. Das hat mit jahrelangen Urlauben in Griechenland zu tun. Und ab und zu gehe ich dann auch zum Italiener, weil ich mir keine eigenen Nudeln selber mache.
Der Platz ist wie in Poing ein neu gestalteter Platz, nur ohne Bank oder Geldautomat in der Nähe. Für einen Wochenmarkt unpraktisch, nicht zu Ende gedacht von der Stadt.
Einkaufen mit allen Sinnen, analog von Angesicht zu Angesicht, das schafft nur der Wochenmarkt. Tanja Gronde hat uns mitgenommen in ihrem Feature. Gesprochen hat Julia Fischer. Und das war's für heute mit Zeit für Bayern.
Nachrichten.
13 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Das Wetter sonnig und heiß bei 30 bis 34 Grad.
SWR 2 Wissen.
Ein Betriebsrat muss von sich aus ein gewisses Interesse haben, daran das Unternehmen fortbestehen zu lassen.
Die großen Unternehmen, Volkswagen, Deutsche Bahn oder Siemens,
haben welche. Doch in vielen kleinen und mittleren Betrieben fehlen sie. Betriebsräte. Auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich noch gut dasteht, ihre Zahl nimmt ab. Während Mitte der 90er Jahre noch 51% der Beschäftigten in Deutschland in Betrieben mit Betriebsrat gearbeitet haben, sind es heute nur noch 40%. In den östlichen Bundesländern sogar nur noch 30. Betriebsräte vertreten die Interessen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz. Doch ihre Arbeit wird zunehmend erschwert. Durch die Politik, durch Unternehmensführungen und weil viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer offenbar selbst nicht so genau wissen, wozu sie überhaupt einen Betriebsrat brauchen könnten.
Betriebsräte. Warum sie heute noch wichtig sind. Von Sophie Chilwick und Christina Spitzmüller.
Betriebsräte müssen über Kündigungen, Entlassungen und allgemein über die Personalplanung informiert werden. Und sie können widersprechen, wenn sie Gründe dafür vorlegen. Auch Neueinstellungen oder Versetzungen müssen sie zustimmen. Vor allem aber können Betriebsräte direkten Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie in einem Unternehmen gearbeitet wird. Sie können Vereinbarungen über Homeoffice oder Gleitzeit vorschlagen, sich für geregelte Arbeitszeiten und Pausen einsetzen. Außerdem sind sie dafür zuständig, Diskriminierung zu verhindern, aufgrund des Alters, Geschlechtes oder der Herkunft. Grundsätzlich haben Beschäftigte in jedem Unternehmen mit mindestens 5 Angestellten das Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Aber
sie sollten es nicht allein tun, sondern ich sage immer, eine Mindestgröße sind eigentlich 3 Menschen, ja, drunter gar nicht, die für sich entschieden haben, wir wollen das in unserem Unternehmen. Die sollten sich zunächst mal heimlich treffen am besten und dann an die Gewerkschaft gehen und sich helfen lassen. Und dann klappt es vermutlich auch.
Ingrid Artus ist Professorin für Soziologie an der Universität Erlangen. Sie forscht seit den 90er Jahren zu betrieblicher Mitbestimmung, Tarifpolitik und Arbeitnehmerstreiks, hat etliche Betriebsräte interviewt und deren Gründungen beobachtet. Sie sagt, Betriebsräte seien gelebte Demokratie in Unternehmen. Aber das funktioniere häufig nicht ohne Auseinandersetzung mit der Unternehmensführung. Denn für die gelten Betriebsräte oft als Bremser und Blockierer. Sven Kruse hat sich in seinem Betrieb mit der Geschäftsführung angelegt. Deshalb heißt er nur in diesem SWR2-Wissen so. Sven Kruse ist Anfang 50. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber arbeitet er seit 10 Jahren. Für ihn müssten Personen aus der Unternehmensleitung, die Betriebsräte behindern, wirklich so hart bestraft werden, wie es Paragraph 119 im Betriebsverfassungsgesetz vorsieht. Mit bis zu 1 Jahr Gefängnisstrafe.
Paragraph 119 Betriebsverfassungsgesetz muss ein echter Tiger werden.
Doch dieser Paragraph kommt so gut wie nie zur Anwendung. Auch nicht in Kruses Fall. Seit 2017 ist er Betriebsratsvorsitzender bei einem sozialen Träger, der behinderte Kinder an Schulen unterstützt. Dieser Vorsitz sei der anstrengendste Job, den er je hatte, sagt Kruse. Bereut hat er ihn trotzdem nicht. Den alten Betriebsrat in seinem Unternehmen fand Kruse damals zu lasch. Er wollte etwas ändern, stellte sich zur Wahl und gewann.
Dann kam eben auch sehr schnell, nach wenigen Tagen eigentlich nur, die Nachricht, der Arbeitgeber zieht vor Gericht und hält die Wahl für ungültig. Und sozusagen der Drohung des Arbeitgebers, dass er alle Gelder, die jetzt trotzdem fließen, dann auch im Falle, dass er Recht bekommt, vor Gericht zurückverlangen wird, sind mehrere Betriebsratsmitglieder zurückgetreten. Ist auch völlig verständlich, mache ich den Leuten auch keinen Vorwurf.
Der Druck wird einigen Kollegen zu hoch, auch wenn die Lage rechtlich nicht eindeutig ist. In Kruses Fall wären pro Monat rund 1.200 Euro aufgelaufen, die er im Fall einer Niederlage vor Gericht womöglich hätte zurückzahlen müssen. Sven Kruse wehrt sich. Er klagt noch im selben Jahr vor Gericht. Doch erst 2020, nach 3 Jahren, bekommt er den fehlenden Lohn nachgezahlt. 14.000 Euro. Betriebsratsarbeit kostet die Unternehmen Geld. Während der Betriebsratsarbeit sind Betriebsräte von ihrer eigentlichen Aufgabe freigestellt. Sie können sich in Workshops weiterbilden oder sich von Sachverständigen beraten lassen. All das zahlt der Arbeitgeber. Alrun Fischer ist so eine Sachverständige. Sie begleitet Betriebsräte, die in Konflikte mit ihren Geschäftsführungen geraten. Und das passiere häufig.
Wir werden in der Regel dann geholt, wenn es ein ungelöstes Problem gibt. Also wenn es entweder schon einen Konflikt im Betrieb gibt, wo sich die Betriebsräte mit dem Unternehmen nicht einigen konnten oder wo sie fachliche Fragen haben.
Wie eine Unternehmung wirtschaftlicher wird, haben Geschäftsführungen oft in einem Management- oder BWL-Studium gelernt. Der Betriebsrat, der meist aus einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern besteht, kann mit dieser Fachkompetenz nicht mithalten und weiß auch oft nicht, wie er seine Interessen bei Streitigkeiten durchsetzen kann. Anders die Unternehmensleitungen.
In der Regel sitzt dann auf der anderen Seite schon die Werkleitung mit mindestens dem Produktionsleiter und zwei Rechtsanwälten. Und die haben schon ein Gutachten. Damit sind die Betriebsräte dann konfrontiert und spüren, dass es nicht stimmen kann, wissen, das ist ungerecht, aber sie können es vielleicht jetzt im Zusammenhang nicht unmittelbar begründen oder wissen nicht, welchen Spielraum sie da nutzen können.
Die psychische Belastung ist auf jeden Fall extrem. Nirgendwo habe ich dermaßen gegen meine Gesundheit arbeiten müssen und wirklich mich auch gesundheitlich geschädigt gefühlt durch das, dem ich da ausgesetzt bin, wie in diesem Job.
Betriebsräte sollen die Machtverhältnisse in den Betrieben ausgleichen. Das ist die Ursprungsidee, mit der sie in der Weimarer Republik gesetzlich eingeführt werden. Doch von Anfang an sind Betriebsräte nicht wirklich mächtig. Sie haben wenig Mitspracherecht und keine harten Druckmittel. Sie müssen den Betriebsfrieden wahren, dürfen nicht zum Streik aufrufen. Und Alrun Fischer kritisiert vor allem, wirtschaftliche Entscheidungen bleiben weiterhin in der Hand der Geschäftsführung. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Tatsächliche Mitbestimmung im Sinne von, ich habe richtig mitzuentscheiden, das ist einfach sehr, sehr eingeschränkt. Und auf wirklich strategische unternehmerische Entscheidungen bezieht sich das nicht. Also wenn ein Unternehmen entscheidet, wir schließen diesen Standort, dann hat ein Betriebsrat darüber nichts mehr mitzuentscheiden.
Ingrid Artus, Soziologieprofessorin aus Erlangen.
So ein Betriebsrat kann ganz schön Ärger machen, wenn er das will, ja. Und wenn er sowohl das Wissen hat, als auch das Rückgrat, sage ich jetzt mal, um seine gesetzlich verbrieften Rechte wahrzunehmen. Das ist schon eine ganze Menge. Aber es gibt sie eben nur in der Minderheit aller Betriebe in Deutschland. Und das ist vielleicht das größte Problem, ehrlich gesagt. Die Angst davor, seinen Job zu verlieren, weil man sich irgendwie ja unbeliebt macht im Unternehmen, die ist immens gewachsen. Und da überlegen sich dann viele Beschäftigte dreimal, ob sie gewerkschaftlich aktiv werden.
Und ein weiterer Punkt sei nicht zu unterschätzen. Die Berufswelt und mit ihr viele Jobprofile würden immer individueller, beobachtet Alrun Fischer.
Dass sich so eine bestimmte Denkweise da fortsetzt oder durchsetzt, so eine Vorstellung, man könne seine Interessen auch alleine vertreten.
Es gibt Betriebsräte, die es ernst meinen mit demokratischer Mitbestimmung, die in geschäftlichen Fragen mitbestimmen und für die Zukunft ihrer Kolleginnen und Kollegen kämpfen wollen. Die schwäbischen Hüttenwerke in Königsbronn gelten nach mehreren Insolvenzen nicht mehr als rentabel. 2018 ist das Unternehmen offiziell pleite. 162 Beschäftigte stehen vor dem Aus. Ein 650 Jahre altes Traditionsunternehmen vor dem Ende seiner Geschichte. Und doch dröhnen und zischen heute wieder die Maschinen in der Fabrikhalle der Gießerei. Zu verdanken hat das Unternehmen das dem Betriebsrat und Leuten wie Werksleiter Fred Bär. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende bleibt vor einer Maschine stehen, die keine Geräusche mehr macht.
Das ist hier zum Beispiel so ein klassisches Projekt, wo wir vor uns haben. Die Investoren davor haben kein Geld hier rein investiert in die Maschinen. Da ist die Maschine defekt gegangen.
Für Fred Bär ist das Unternehmen wie eine Familie. Sein Opa hat hier gearbeitet, sein Onkel, dann er, seine Cousins und seine Söhne. Er hat noch die guten Tage erlebt in dieser Fabrik. Als die Gießerei beginnt, ihre riesigen Walzen in die ganze Welt zu exportieren. Jede Papiertüte im Supermarkt kommt praktisch aus einer in Königsbronn hergestellten Walze.
Die Hüttenwerke oder das SHW damals hat immer gut gewirtschaftet. Wir sind nicht pleite gegangen wegen Geld, sondern wir sind pleite gegangen wegen Missmanagement.
Dieses Missmanagement beginnt 2002. Als das Land Baden-Württemberg, wie so viele Kommunen oder Länder, seine Beteiligungen an Unternehmen oder Werken veräußert. Die Gießerei wird Teil einer GmbH, die sich SHW Casting Technologies nennt. Sie eröffnet zwar Fabriken an anderen Orten in Deutschland, in Königsbronn aber werden Stellen gestrichen und Arbeiter entlassen. Der neue Geschäftsführer kann offenbar mit Stahl, mit Eisen, mit dröhnenden Maschinen und rußigen Kitteln nichts anfangen. Er will etwas anderes, etwas Modernes produzieren lassen. Und dafür baut er eine neue Fabrikhalle. Nach jeder Insolvenz gibt es einen neuen Geschäftsführer. Und jedes Mal verliert der Betrieb Geld und Mitarbeiter. Vielen Kunden ist das zu unsicher. Sie bestellen keine Walzen mehr in Königsbronn. Im Dezember 2018 steht fest, die Hüttenwerke werden geschlossen.
Schockstarre. Schockstarre, wenn ich Ihnen das so sage. Können Sie mir das glauben? Das ist ein Elend, wenn Sie sowas erleben.
Dass in Königsbronn immer noch die Öfen glühen, liegt daran, dass sich die Mitarbeiter über Monate dafür eingesetzt haben. Allen voran Fred Bär, der seit den 90er Jahren Betriebsratsvorsitzender ist. Er geht an die Presse, zu Politikern, bittet Promis um Geld. Sogar ein Hungerstreik wird vorgeschlagen. Im Februar 2019 ziehen die Arbeiter der Hüttenwerke aus Protest mit Holzkreuzen durch den Ort, die sie in die Wiese vor das Büro des Insolvenzverwalters rammen. Eine Metapher. Hier werden Arbeitsplätze begraben. Doch es hilft alles nichts. Die Mitarbeiter treffen sich ein letztes Mal in der Halle, zum Abschied.
Dann steht der, ich sehe es heute noch vor mir, der Andi Meier, der Kneipenwirt, steht da in der Ecke drinnen mit einer Flasche Bier und grinst mich an.
Der Abschiedsabend wird der Beginn von etwas Neuem. Andi Meier ist studierter BWLer und setzt einen Businessplan auf. Die wichtigsten Kunden werden persönlich besucht, in Finnland, Frankreich, Brasilien. Mit seinen Berechnungen, so Andi Meier, könnte das klappen. Der Preis?
80 Leute rausschmeißen. Und gut, da haben wir sich zusammengesessen mit dem Betriebsrat und hat gesagt, wen brauchen wir? Das war jetzt, einerseits haben wir schon geguckt, dass man vielleicht ein bisschen die Ältere schützt. Und haben wir halt 74 Leute auserwählt. Und die anderen hat man eingeladen zum Gespräch und gesagt, du bist leider nicht dabei.
Die jungen Kollegen finden schnell eine andere Arbeit in Unternehmen in der Region oder bei Firmen aus dem Rheinland. Die Älteren gehen ohne gute Aussichten und ohne Entschädigungszahlungen. Außerdem dürfen sie, das macht Fred Bär in den Gesprächen deutlich, auf keinen Fall klagen. Jede zusätzliche Belastung brächte das wackelige Gerüst, auf dem das Unternehmen wieder aufgebaut wird, zum Einsturz. Das Einzige, was die ehemaligen Mitarbeiter bekommen, ist ein Versprechen. Wenn es uns besser geht, holen wir euch zurück. 9 der 80 entlassenen Mitarbeitenden sind inzwischen wieder eingestellt. Damit die Hüttenwerke durch Fehler der Geschäftsführung nicht mehr in Not geraten können, verzichten die Mitarbeiter auf Lohn und gründen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, über die Belegschaft 33% am Unternehmen hält. Und auch wenn sie die Geschicke des Unternehmens nicht mitgestalten können, Übernahmen ohne Zustimmung der Mitarbeiter, das geht nicht mehr. Seit September 2019 haben die Hüttenwerke Königsbronn einen neuen Geschäftsführer, Heiko Hesemann. Die Zusammenarbeit, das betonen Fred Bär und Heiko Hesemann immer wieder, sei zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung heute sehr gut.
Ein respektvoller Umgang mit dem Betriebsrat ist für mich Grundvoraussetzung, aber ich zolle hier dem Betriebsrat natürlich noch eine Spur mehr Respekt, weil er dieses Stemmen und dieses Verhindern der Insolvenz dieser Firma noch wesentlich unternehmerischer mitgetragen hat.
Heiko Hesemann betont, er müsse trotzdem Entscheidungen aus unternehmerischer Sicht treffen. Es ginge nicht darum, sich immer mit den Betriebsräten gutzustellen. Wenn zum Beispiel Zeitdruck herrsche und ein Auftrag fertig werden müsse, müssten die Arbeiter auch am Samstag kommen. Das garantiere umgekehrt den Erhalt der Firma. Geben und nehmen. Jeder in seinem Kompetenzbereich, sagt Heiko Hesemann.
Wenn die Belegschaft, ganz salopp gesprochen, wenn das alles Geschäftsführer wären, die wüssten, wie man ein Unternehmen führt, dann wären sie halt alle Geschäftsführer und nicht Mitarbeiter.
Den Hüttenwerken in Königsbronn geht es besser. Ganz über dem Berg, so Fred Bär und Heiko Hesemann, seien sie noch nicht. Und trotzdem ist es ruhiger geworden in Königsbronn. Frank Bär und seine Kollegen und Kolleginnen im Betriebsrat werden für ihren Kampf um ihr Unternehmen ausgezeichnet. Ende 2020 bekommen sie den Deutschen Betriebsrätepreis. Betriebsräte, die sich dauerhaft gegen die Firma stellten, bezahlten das oft mit ihrer psychischen Gesundheit, weiß Betriebsratsvorsitzender Sven Kruse aus eigener Erfahrung.
Naja, also meine Freunde, meine Familie haben mich immer wieder gefragt, wir können das nicht mehr mit ansehen, kannst du mal langsam aufhören?
Seine Kolleginnen und Kollegen sind dankbar. Arbeitsbedingungen verbessern sich.
Betriebsräte. Warum sie heute noch wichtig sind. Von Sophie Chilwick und Christina Spitzmüller. Sprecherin Lina Syren.
Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. Und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möcht ich doch so gerne ein Veilchen wieder sehn. Ach lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen.